die amerikanischen Studenten der Frühling. Also Columbia-Dozenten, ich kenne das Gelände, wo ich früher dort auch mal ein bisschen Englisch gelernt habe, Columbia-Universitätsdozenten in New York, jüdischer Herkunft, sind am Zugang gehindert worden, weil sie jüdisch sind. Und die anderen haben ihr das ganze River to, From the River to the Sea-Szenario abgelassen. Und seit einer Zeit, ich habe es nicht immer gemacht in meinem Leben, aber Morgenspaziergang mit Hunden, gerne Zeit für solches. Eigentlich jeden Morgen, wenn ich das heute mache, spreche ich während dem Hundespaziergang der aaronitische Segen über Israel. Der Herr segne dich und behüte dich, das Ganze, was wir haben. Und ich denke, die Israeliten, die haben zwar ihren Iron Dome, ihre eiserne Kuppel, die Raketenabwehr machen, aber ich glaube, wir haben wirklich einen Auftrag auch in unserem Gebet und in unserem Segensgebet über Israel, einfach Teil von dem Schutzschild zu sein, im Gebet für sie. Und ich denke, es ist wirklich erschütternd, was da läuft. Aber es ist Endzeit, oder? Seit 2000 Jahren und es wird einfach immer noch ein bisschen anders. Aber wir sind so ziemlich im Thema drin, was eben Verteidigung heisst. Silvan hat es schon angetönt. Und darum möchte ich jetzt einfach mal so Verteidigung, Waffen, Schwerter, möchte ich einfach mal so in die Runde rufen. Wir haben jetzt so vor allem Männer, die, wenn ich ihren Militärdienst, nein, vielleicht gibt es noch einen, der noch vor sich hat, dort hinten bei der Technik, aber was habt ihr so für eine Waffengattung gehabt? Was ist die Hauptwaffe? Erinnert euch, was war die Hauptwaffe von euch, wo ihr im Militär dient habt in der Schweiz? Bei der RS oder im WK? Je nachdem, wo der Einteil war, hat das ein Sturmgewehr sein und das müssen ihr im Traum und im Schlaf beherrschen, wie kleine Zerlegung und Tralala und grosse Zerlegung. Und auch das Zielen und Manipulieren. Und je nachdem, eben, wo der Einteil war, war das vielleicht sogar eine Panzerhaubitze oder eine Artilleriekanone oder irgendwas. Wir haben es bei nichts solchem können brauchen. Das Einzige, was ich immer können, ist schwätzen. Und darum war ich bei den Führungsfunker. Und meine Hauptwaffe in dem Moment war wirklich das Wort. Oder anders gesagt, eben der Funkspruch. Und man kann sagen, wir haben buchstäblich Krieg geführt mit Wort. Unsere Meldungen, die wir im Auftrag von einer höchsten Stelle hatten übermittelt, weil wir Führungsfunker waren, hatten im Ernstfall wirklich klare Auswirkungen auf eine Kriegssituation hier in unserem Land. Und auch wenn wir die ersten Führungsfunkpioniere waren, vor bald 40 Jahren, wo die Sprachverschlüsselungsgeräte hatten, hast du gleich müssen die ganzen Verschlüsselungen und so beherrschen vom Funk. Du hast das Bauen gehabt, du hast die Codierung wirklich sehr schnell herbringen müssen, weil du dann in Codeworten im offenen Funkverkehr hast müssen Meldungen machen. Und wir haben das Funkeralphabet müssen auswendig können und wir haben auch müssen wissen, was für bestimmte Redewendungen, was wir brauchen müssen, dass im Funkverkehr das Richtige passiert und dass der eben auch seinen Sinn und seine richtige Auswirkung hat. Und als ich hier die Predigt gehört habe, am Tag, als ich auf Bern gefahren bin, von Paul über Ausrüstung und Auftrag, hat es mir gedacht, dass das, was ich eigentlich heute sage, gar nicht so schlecht an das anschließt und drin hineingeht. Das Militär hat nämlich auch uns Rekruten damals zuerst einmal mit dem entsprechenden theoretischen Wissen und dem praktischen Wissen müssen ausrüsten, dass wir diesen Auftrag richtig und wirkungsvoll haben können erfüllen können. Und eben, wie es der Silvan schon gesagt hat, vor ein paar Wochen haben wir uns mit dem Epheserbrief ja befasst von der Angriffssituation her. Und ich lese den Vers noch einmal. Dort heisst es nämlich, ja, vielleicht kommt er da auf dem Schirm. Ah, ich muss da drücken, genau. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und wie es der Silvan schon gesagt hat, es ist eben gleichzeitig eine Angriffs- und eine Verteidigungswaffe. Und über das Schwert eben, das Angreifen, das Predigen vom Evangelium, das Land einnehmen, habe ich letzthin mal geredet. Auch mehr in der RS ist mir nachher zu Sinn gekommen, mit einem Taz komplett, also mit einem kompletten Tarnanzug, hatte ein Bajonett gehabt. Und das ist eigentlich auch doppelseitig, im Kriegsfall wäre es geschliffen, hat doppelseitig eine Klinge und das wäre eigentlich auch so ein Kurzschwert. So ganz ähnlich wahrscheinlich dem von den Römern damals. Und in dem Fall ist eben eine Waffe da, das Wort Gottes, wo im Heiligen Geist gehört. Sie Schwerter eben dienen zur Verteidigung, aber auch um den Feind eliminieren, ausschalten. Aber in beiden Fällen ist es nötig, dass ein Soldat eine strenge Ausbildung hat zuerst, um eben mit dem Schwert richtig umgehen können. So wie sich jetzt dort der Silvan eben nicht dafür gehabt hat, ein paar Gefechtsbewegungen zu machen. Es geht wirklich darum, dass man das Ding beherrscht. Und auch beim Sturmgewehr ist das ja nicht anders gewesen. Ich habe es einmal offen gelassen, ungesichert im Rechen und seither weiss ich meine Gewehrnummer auf Lebenszeit, 103507. Auf uns übertragen brauchen alle christlichen Soldaten, und damit meine ich nicht nur die Häuser mehr, die gleich strenge Ausbildung. Und das Lied, das sie gespielt haben vorhin, das ist für mich eine Erinnerung an Lateinamerika, El buen soldado fiel de Dios, das ist der treue Gottessoldat, der gute treue Gottessoldat oder Heilssoldat im Häusermee-Jargon. Und die strenge Ausbildung mit dem Schwert vom Geist oder sagen wir eben mit dem Wort Gottes richtig umzugehen, das ist wichtig. Das Schwert, das sich der Paulus da drauf bezieht, das ist eben die Bibel, die Heilige Schrift. Und aus dem 2. Timotheus 3, 16 bis 17 wissen wir, dass eben das Wort von Gott, vom Heiligen Geist, inspiriert ist und vom Menschen geschrieben worden ist. Da steht denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und da jetzt die ganz praktische Anwendung. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, da haben wir es nochmal, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und wenn jeder Christ in einem geistlichen Kampf steht mit der bösen Macht der Welt, müssen wir wissen, wie wir mit dem Wort von Gott richtig umgehen können. Nur dann wird es eine wirksame Verteidigung sein gegen das Böse. Aber es wird auch eben eine Offensive, eine Angriffswaffe sein, die wir benutzen können zum Festigen vom Irrtum und von der Falschheit, von der Lüge, zu zerstören. Dort haben wir den Vers aus dem 2. Korinther 10, von 4 bis 5, wo es eben dann heisst, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Also egal, was der irgendeine dahergelabert kommt damit, irgendwelche Philosophien, das steht und fällt mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie Senkblei an einer schiefen Mauer. Du siehst, was schief ist, wenn das Wort Gottes herstellst dagegen. Festigen in diesem Zusammenhang da sind manchmal auch falsche Gedanken. Falsche Gedanken und Wahrnehmungen, die dem widersprechen, was wir durch die Bibel wissen über Gott und wie er wirklich ist. Manchmal können das Sachen sein, die uns Menschen eintrichtern oder eintrichtern haben, die selber keine rechte Ahnung davon haben, wer Gott ist. Oder die irgendeiner Irrlehre aufgehockt sind und die verbreiten, weil sie eben die Bibel selber falsch verstehen. Es können aber auch Gedanken sein, die der Feind in uns reinrührt, reinstreut. Gedanken verbunden mit entsprechenden Gefühlen, wie du genügst nicht. Oder Jesus hat dich nicht mehr lieb. Wie willst du je Vergebung bekommen für das? Wir kennen es, oder? Und wir kennen eine Person in der Region, die der regelmässig telefoniert hat schon und gesagt hat, wir sollen jetzt unbedingt kommen und ihn im Sterben begleiten. Und meine Frau und ich sind schon mal dort gewesen auf Besuch. Später ist Kathi mit jemand anderem da von der Gemeinde vorbei. Und sie haben dieser Person ganz klar erklärt, wie ein Mensch gerettet werden kann, und ihr gesagt, sie soll nicht auf die Stimme hören, das sei ein Geist vom Tod, der da redet. Aber sie hat Jesus entweder nicht können oder nicht wollen annehmen. Sie hat den Schritt zu Jesus nicht können tun, die Person. Aber wir weigern uns dagegen, Menschen im Sterben zu begleiten. In dem Sinn, wir wollen sie ein Leben zu Christus führen. In ein Leben mit Christus hinein, wenn wir Menschen führen. Wir wollen keine Sterbebegleitung machen, in Anführungszeichen. Klar, wenn wir an ein Realsterbebett kommen, schon, aber wir machen nicht Sterbebegleitung in dem Moment, wo Menschen noch leben. Und wir haben entschieden, dass wir die Person nicht mehr besuchen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber wir besuchen sie nicht mehr, ausser dass sie sagt, sie will jetzt Jesus annehmen. Weil es kann aber Waffen vom Fenster uns aufzuhalten mit Menschen, die nur unsere Zeit brauchen, aber keinen Schritt vorwärts machen. Auch wenn sie Bescheid wissen, um was es geht. Wir sind lieb als Helsermisten, aber wir sind nicht so lieb, dass wir unsere Zeit verschwenden. Es klingt jetzt vielleicht nochmal hart, aber wir haben keine Zeit, um Zeit zu verlieren mit Menschen, die auch dann nichts wissen wollen von Jesus, wenn du es ihnen erklärst und sie eingeladen hast, diesen Schritt zu tun. Was ich aber weiterhin mache, ist, für diese Person einzustehen im Gebet, weil bei Gott nichts unmöglich ist. Das Schwert vom Geist, oder eben die Bibel, will uns stark und feig machen, den bösen Angriff vom Feind zu widerstehen. Und es geht darum, dass wir so richtig durchdrungen werden von dem Wort und dass wir auch innerlich einfach einen Hunger und einen Durst überkommen nach dem Wort. Und es dunkel bei David hat da im 119. Psalm ein paar gute Verse gezeigt. Das sind nur ein paar. Aber ich wollte die herausnehmen, dass man es einfach sehen kann. Das ist einer der längsten Psalmen. Und er hat wirklich ein bisschen etwas weitergegeben von dem, wie er gegenüber dem Wort Gottes gestanden ist. Und an dieser Haltung von David dürfen wir auch mehr uns ein Beispiel nehmen. Darum ist es für jedes von euch wichtig, dass wir uns wirklich regelmässig zurückziehen dürfen. Ja, eben Sabbat haben in dem Moment. Vielleicht komprimiert auf eine Stunde oder so. Oder anderthalb. Es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit wirklich immer wieder neu dürfen in der Bibel lesen. Weil der Heilige Geist die Kraft vom Wort von Gott nutzt, um Menschen zu retten und um uns auch geistlich stark zu werden. Je mehr als wir dürfen Gottes Wort kennen und verstehen, umso nützlicher dürfen wir auch sein, eben den Willen von Gott zu tun. Je besser als wir ihn dürfen hören, lassen wir eben den Tisch vor uns da stehen, weil eben viele Leute kommen, weil wir vertrauen, dass Jesus zu uns redet. Und es ist wunderbar, wenn er das einfach auf verschiedene Arten tut. Das ist das geschriebene Wort, das der Heilige Geist uns erhält. Oder eben dann ein direktes Wort an uns. Und je mehr als wir können Gottes Willen tun mit seiner Hilfe, umso besser und wirksamer dürfen wir in so einem Moment auch im Feind widerstehen. Und die Anlehnung an das, was ich vorher zuerst zur Festigung gesagt habe, möchte ich darum ergänzen. Wir sind als Christen nicht so machtlos, wie wir uns vielleicht manchmal fühlen. Wir sind auch nicht das, was uns der Feind manchmal einflüstern will. In Christus haben wir die Fähigkeit und die Autorität, in diesen Machenschaften vom Feind zu widerstehen und im Sieg dürfen zu leben. Und darin. Durch Jesus. Wenn du vielleicht gerade selber in einer Zeit bist, mit unerwünschten Gedanken oder mit Sachen kämpfst, die du machst und du weißt, es ist falsch, dass der Schwöße schadet, dann ermutige dich ganz neu, leg die Waffenrüstung neu an von Gott. Die ganze Waffenrüstung. Besinn dich darauf, wer du bist und wird stark im Herrn und in der Macht von seiner Stärke, wie es heisst, im Epheser 6, 10. Christus ist unser Vorbild in diesem Kampf. Er hat uns vorgelebt, es aussieht, wenn wir uns in dieser Kraft vom Heiligen Geist mit dem Wort von Gott, mit der Bibel gegen den Feind wehren. Ich sage jetzt hier nur noch ein paar Ausschnitte, aber er hat das uns in Matthäus 4 gezeigt. Und ich denke mal, das ist die Botschaft direkt, die Jesus jemandem erzählt hat, weil dort war niemand dabei gewesen in dieser Wüste, in dieser Situation. Also ist das ein Bericht, den Jesus geschildert hat, den nachher einen aufgeschrieben hat. Der Bericht kann uns wirklich ermutigen, darüber zu lesen, darüber nachzudenken und zu beten und auch neu gestärkt und angeleitet zu werden, wie wir mit dem Finden umgehen. Dort ist Jesus kurz nach seiner Taufe im Jordan. Er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und kurz darauf heisst, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste hinausgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Es gibt jetzt Ausleger, die sagen, ja, versucht ist vielleicht nicht ganz richtig übersetzt. Es geht mehr darum, dass er geprüft worden ist. Item. Wir haben ein volles Kontrastprogramm vor uns hier. Es hat es mal einen so zusammengefasst. Zuerst spürt das kühle Jordanwasser. Und jetzt ist er in dieser einsamen Wüste, Jos. In dieser leeren, dürren Wüste. Ich war mal in dieser Wüste, Jos, dort in dem Negev. Es ist wahnsinnig einfach die Kargheit, die es gibt. Fast kein Baum. Zuerst war er in dieser Menschenmenge drin und jetzt in dieser Einsamkeit, in dieser Stille. Und zuerst ist der Geist wie ein Taufen auf ihn gekommen und jetzt treibt er ihn in die Wüste. Zuerst hat er die Stimme vom Vater gehört, der ihn sogar seinen geliebten Sohn genannt hat, in aller Öffentlichkeit, und jetzt ist die alte Schlange der Find um ihn herum. Zuerst ist er gesalbt worden und jetzt wird er angegriffen. Zuerst war das Wasser von der Taufe und jetzt das Feuer von der Prüfung oder von der Versuchung. Zuerst hat sich der Himmel aufgetan und jetzt tut sich die Hölle vor ihm auf. Geht es uns manchmal ähnlich? Wir kommen gestärkt vielleicht aus einem Gottesdienst, aus einer stillen Zeit mit Gott und aufs Mal all hell breaks loose, wie es heisst auf Deutsch, auf Englisch, bricht einfach die ganze Hölle in unserem Leben los. Er bricht einfach den ganzen Alltag wieder auf uns ein. Irgendwas läuft aus dem Ruder. Ich erlebe es regelmässig. Ich mache da kein Blatt vor dem Mund. Es ist dann alles wie weggefegt für einen Moment, den du erlebt hast. Es verbricht manchmal alles. Du kommst so voll an deine Grenzen. Es stürzt alles wie Wasser über dich rein. Ein furchtbares Gefühl, vor allem nachher. Jesus ist versucht worden bis ans Äußerste, so wie wir es nie werden sein. Und er ist einfach so versucht worden, in all dem, dass er sich mit uns identifizieren kann. Ich habe euch die Hebräerstelle nie geschrieben, nicht Notizen obendran. Dort steht das, dass er eben lehrt, wie wir Versuchung erleben. Und er ist auch versucht worden, dass wir aus dem Bericht aus in Matthäus sehen, wie sündlos und wie heilig als er in seinem Charakter ist. Und dem heisst es, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehl, dass diese Steine hier Brot werden. Im Blick darauf, dass eben Prüfungssituationen im Leben als Christ so vielfach unerwartet kommen, sehen wir auch hier, dass es nicht darum geht, ob der Versucher, ob der Find kommt, sondern wenn er kommt. Was wir auch wissen müssen, ist, dass wir immer wieder solche Situationen werden erleben. Wir werden immer wieder diesen Prüfungen ausgesetzt sein, und zwar so lange, bis wir eines Tages im Himmel sind. Da in dieser Situation hat Jesus sehr lange gefastet. 40 Tage heisst es. Wir sehen auch, dass alttestamentliche Personen 40 Tage Fastenzeiten haben, Mose oder auch Elia. Und Gott kann es wirklich schenken auf eine wundersame Art, dass ein Mensch das aushaltet. Aber wissenschaftlich ist es erwiesen, dass in diesen 40 Tagesschwellen ein Mensch medizinisch am Verhungern ist schon. Und zumindest die Situation von absolut barbarischem Hunger, von schlimmstem Hunger, wollte ich sagen, kommt der Findri und provoziert ihn. Ginkt ihm einen Schimbein. Er soll jetzt seine Göttlichkeit beweisen, indem er ein Wunder tut. Aber eins für sich selber. nämlich zu Brot zu kommen. Hey, bist du after food? Aber wenn wir die Bibel anschauen, macht Jesus das nie auf die Art. Er sorgt, wenn er das, jedes Mal, wenn er ein Wunder tut, geht es nicht um ihn, sondern darum, dass unser himmlischer Vater verhelligt und geehrt wird durch das, was mit Menschen passiert. Und wenn wir die Wunderberichte lesen, dann gibt es immer wieder den Satz, und sie verhelligten Gott. Und das ist das Ende von jedem Wunder. Das ist das Ziel von jedem Wunder. Auch wenn es heute passiert, es dient zur Verherrlichung von Gott und nicht von einem Menschen. Wo passiert es uns, dass Menschen uns angreifen oder provozieren bis an Anschlag, etwas zu machen, was wir eigentlich nicht wollen? Was für Menschen wollen uns in unserem Umfeld an die Wand stellen, so voll auf Provo und uns unter Druck setzen, dass wir ihnen vielleicht auf irgendeine Art gemäss ihren Vorstellungen und Forderungen beweisen, dass es Gott gibt? Ganz sicher hat Jesus nichts dagegen getan, jetzt ein Stück Brot zu haben. Aber es ist, wie ein Ausleger geschrieben hat, nicht darum gegangen, übernatürliche Hilfe abzulehnen, sondern eben in allem, was er da hat, an Zeitplan und an Willen von Gott ausgerichtet zu leben. Was sagt er denn zu Kana zuerst, bevor er das Wasser in Wein verwandelt? Hey Mann, Mutter, was willst du mit mir? Was soll das? Oder? Er ist sich bewusst gewesen, dass er nicht einfach, dass er nicht so, hey Jesus, mach schnell wie typisch, sondern er macht das, was der Vater ihm zeigt. Und weil Jesus in dieser Haltung gelebt hat, heisst es jetzt eben auch, aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heisst in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Jeremia sagt an einem Ort, dein Wort ward meine Speise, wann immer ich es empfing, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Zebaoth. Es heisst in der Schrift, oder eben wie es auch heisst, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es steht geschrieben, das Wort ist hängen geblieben. Dadurch, dass Jesus sich auf die Kraft und die Wahrheit vom Wort von Gott verlassen hat, ist er bereit gewesen, diesen Kampf als Mensch zu führen, auch wenn er vollkommen Gott war im gleichen Moment. Er hätte Satan auch nicht wieder in irgendeine andere Galaxie können verbannen. Das wäre ein Fingerschnippen gewesen. Aber er ist ihm widerstanden auf eine Art und Weise, wo wir nachnehmen können. Und eine Art und Weise, wo wir uns damit identifizieren können. Jesus hat die Bibel gebraucht. Das Wort von Gott, um den Satan in dieser Situation zu bekämpfen. Nicht irgendeine geistliche Macht, wo wir sowieso keinen Zugang hätten als Mensch. Jesus hat den Kampf als ganzer Mensch gekämpft und ist nicht irgendwie auf besondere Effekte angewiesen gewesen, die uns nicht zur Verfügung stehen würden. Und da, das Schwert, ihr habt es gesehen, wie es blitzt hat. In dem Moment, wo Jesus diesen Ansatz lebt, blitzt eben das Schwert von dem Geist auf. Das Wort von Gott. Und der Herr kämpft, unser Herr, der kämpft mit keiner anderen Waffe. Er hätte, wie das Bötchen einmal gesagt hat, gut kann er irgendwelche neuen Offenbarungen aussprechen. Aber Jesus hat es vorgezogen zu sagen, es steht geschrieben. In Südamerika sagen sie Papelito Canta. Das schriftliche Wort ist gültig, das schriftliche Wort zählt. Und nur dann gilt es. Und da ist es auch so. Es steht geschrieben. Das ist Fakt. Das musst du wissen, Satan. So läuft es. Gerade der Bericht, wo Jesus im Film begegnet, kommt auch mir immer wieder zu Hilfe. Weil in meinem Leben die Angriffe auch immer etwa dann kommen, wenn ich es nicht erwarte und vor allem auch, wenn ich allein bin. Wenn ich vielleicht selber in einer Art von Wüste draussen bin. Und Jesus hat mit seiner ganzen Herrlichkeit von Gott in dem Satan gegenübertreten können. Es hat den Satan so auf den Rücken geschlagen wie im Jesaja 6, wenn der Jesaja der Herr in seiner ganzen Herrlichkeit sieht und sagt, oh Mann, ich unreine Lippen. Aber er hat es nicht gemacht. Stattdessen hat Jesus das Wort Gottes als Waffe gegen Satan gebraucht und die Versuchung in der, wo er gestanden ist, so gemanagt. Er hat damit eine Waffe gebraucht, die jedes von uns brauchen kann. Gerade auch dann, wenn es völlig allein ist. Er hat eine Waffe gebraucht, um seine Sohnschaft zu verteidigen. Und auch wir sind darin Söhne und Töchter von Gott. Er hat die Waffe gebraucht, um die Versuchung zu besiegen. Und auch wir dürfen das in seinem Namen mit dieser Waffe tun. Und er hat eine Waffe gebraucht, die wirksam war, die er verstanden hat. Und auch wir dürfen anhand vom Vorbild von Jesus sehen, dass wir dieser Versuchung auf die gleiche Art können widerstehen. Mit der gleichen Waffe. In seinem Namen. Dadurch, dass wir mit dem Wort Gottes in den Lügen vom Satan entgegenstehen. Und indem wir das Licht von Gottes Wahrheit dieser Dunkelheit gegenüberstellen. Aber wenn wir die Wahrheit von Gott, von seinem Wort, eben nicht kennen, sind wir im Kampf gegen die Versuchung schlecht gerüstet. Wenn ich das Funkeralphabet und das Zeug damals nicht kennt hätte, ich hätte nicht gewusst, was labern in dem Mikrofon. Ich wäre schlecht ausgerüstet gewesen. Ein Stück ist Reiben. Ich habe mich im Funkwagen vor 40 Jahren so surreal, als der Gedanke war, müssen darauf einstellen, dass ich vielleicht eines Tages, wenn irgendein Leverot-Knopf kommt, in einer wirklichen Kriegssituation eine Meldung müsste weitergeben, die für eine Kampfsituation entscheidend wäre. Auch wenn das damals nur eine Übung war und keiner von uns gehofft hat, dass das je Realität werden würde. Ich würde in dieser Kampfsituation als Soldat nicht meine eigenen Worte brauchen, die mir gerade in den Sinn kommen. Nein, die kommen von höchster Ebene. Und weil die Botschaft rausgesendet würde, von höchster Ebene, und jeder wüsste, wer hinter dieser Meldung steht, wenn ich sie rausgebe, würde sie eben auch bewirken, das, was sie dafür gedacht ist. Meine Meldung hat die Kraft und Autorität nicht, weil ich so gut reden kann, sondern weil eine höhere Autorität dahinter steht. Und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, dass wir sagen, es steht geschrieben. Es ist nichts anderes in unserem täglichen Leben als Christ. Jesus zeigt uns, dass nichts hilft gegen den Find als Gottes Wahrheit, Gottes Wort. Wenn mein Glaube, mein geistliches Leben geprüft wird, wenn der Find an mich herkommt, durch negative Gedanken, durch Gefühle oder durch Menschen, die mir böse wollen, bete ich und rede nachher, was Jesus da gemacht hat. Ich sage noch, es steht geschrieben. Und das verbunden mit einem Bibelwort, das wir dann in Gedanken kommt. Aber ich merke auch, dass ich das nur dann leben kann, wenn ich die Bibel immer wieder regelmässig und am besten jeden Tag lesen kann. Es gibt Ausnahmen. Und das, was ich höre, im Gebet kann vertiefen und kann Antwort geben auf das und umsetzen, was mir der Herr gerade zeigt. Ich merke, dass ich sie besser muss kennen, die Bibel, als damals mein Funkeralphabet und mein Funkerreglement. Erst dann kann ich so handeln, wie Jesus das in der Wüste dem Find gegenüber gemacht hat. Denn erst kann ich in der Kraft von seinem Heiligen Geist sagen, im Namen Jesus steht es geschrieben, Bibelwort zitieren, das er mir schenkt. Und in dem Moment darf ich dann auch erleben, noch ringen und beten und reden und bekennen, was am Ende von dem Bericht auch in Matthäus 4 im 11. Vers steht, da ließ der Teufel von ihm ab. Und aus dieser Haltung heraus, und mit dem schließe ich ab, mit dem Satz, dürfen wir und sollen wir immer wieder neu erleben, wo uns der Jakobus in seinem Brief so dringlich auffordert dazu. Unterstellt euch Gott und er widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Unterstellt euch Gott mit allem, was ihr wisst, von seinem Wort, mit all seiner Wahrheit, mit all seiner Kraft, die er in euch leitet und geleitet hat in seinem Geist. Und zückt das Schwert. Und haut drauf, und zwar recht. Und das im Namen Jesu. Amen. Und ich bitte dich jetzt einfach, Herr, dass du die Lobpreiszeit brauchst, um uns erinnern an die Schlachten, die du für uns schon gewonnen hast. Und um uns vorbereiten und dein Wort in uns hineinzulegen, neu, ganz frisch, dass wir dürfen nach deinem Vorbild entsprechend herstehen. Und dass wir dürfen wissen, dass die für uns sind, so wie es der Elisa, der Prophetenschüler, gesehen hat, dass von denen viel mehr herum sind, als von denen, die gegen uns kommen. Und ich danke dir, dass du uns die Augen von unserem Herz erleuchtest und auftust, dass wir die geistliche Realität dürfen sehen. Durch deinen Geist, durch dein Wort.